Ja, also ich bin der Thomas. Hallo nochmal. Peter, du bist ja da. Also den Peter kennt man einfach, wenn man ihn schon einmal gesehen hat. Und unsere Verbindung mit eurer Gemeinde auch geht weiter zurück, als ich mich eigentlich erinnern konnte. Und wir waren vor, ich würde mal sagen, bald, ist also 2006, glaube ich, waren wir schon mal hier in der Gemeinde auch bei euch, haben damals Peter und Ute besucht. Peter ist Bekanntschaft mit meiner Frau, der Petra, über Schweden-Freizeiten, glaube ich, und über das Noah-Lied. Das war so immer etwas, was so rausstach. Und genau, also Verbindungen gehen schon zurück. Und Ute sagte schon, eines Tages, letztes Jahr, ich war im Vorbereiten für Papua-Neuguinea, wir wollten zurückgehen und wollten unter anderem auch dem Max, der einen Unfall hatte, dazu am Ende noch viel mehr über den Max von meinem Vortrag, aber ich suchte jemand, der mir da weiterhelfen könnte. Ich wollte Armprothesen für ihn kaufen und du guckst online im Internet und wonach guckt man da? Das muss auch alles passen. Hatte keine Ahnung und irgendwie immer vor mir hergeschoben und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt muss ich einfach mal gucken, ob ich irgendjemanden erreiche. Und habe geguckt, das nächste, was ich wusste, war in Dillenburg bei euch und ich habe gesagt, ich rufe da einfach mal an. Wahrscheinlich können die mir dann eine Webseite sagen, wo ich dann irgendwie was suchen könnte. Ja, und dann war der Flo, wurde ich weitergeleitet an den Flo und war das die zweite E-Mail. So, hey, übrigens, ich habe im Internet nachgeguckt, festgestellt, dass du ein Missionar bist und wir sind Geschwister, Glaubensgeschwister. Und ich so, oh nein, ehrlich, wie cool ist das? Und dann haben wir uns getroffen und dann ging ich mit diesem Leuchten in den Augen aus seinem Büro raus, weil jetzt hatte ich Hoffnung und es hat auch noch alles geklappt. Und dazu, wie gesagt, am Ende nochmal ein bisschen mehr. Ich möchte heute euch einfach ein bisschen mitnehmen, ein bisschen eine andere Welt auch, ein bisschen weit weg von hier in Papua-Neuguinea. Aber ich glaube, hoffentlich am Ende, dass ihr zu dem gleichen Schluss kommt, dass Gott einfach ein großer Gott ist, dass er überall ist, dass er eben jeden Seestern mag und die Seesterne, die für uns vielleicht so irgendwie aus dem Blickfeld sind, die sind bei Gott nicht aus dem Blickfeld. Für diese Menschen, die in einem Land wie Papua-Neuguinea auf einer Insel weit draußen im Pazifischen Ozean wohnen, für die ist Jesus auch gestorben. Wisst ihr, wir als Christen, wir sitzen hier und wir warten auf das zweite Kommen von Jesus. Aber es gibt Menschen, die haben noch nie vom ersten gehört. Und diesen Auftrag, den hat Gott uns gegeben. Und um ehrlich zu sein, ich hoffe auch am Ende kommt es sehr klar rüber, dass es nicht wir waren, die da irgendetwas geleistet haben. Denn es kommt nicht auf die Botschaft der an, sondern der, der aussendet. Und von kurzem Hintergrund, das ist jetzt mal ein Foto von unserer Familie. Meine Frau Petra ist bei Frankenberg, Rödenau, von einem Bauernhof, ist dort groß geworden. Ich bin in Rumänien aufgewachsen, bis ich 12 Jahre alt war, bin dann nach Deutschland gekommen, das 9. von 10 Kindern. Realschule gemacht und hatte auch im Abschlusszeugnis immer noch eine 5 in Englisch, also Sprachen war überhaupt nicht so mein Ding. Und ja, fragt euch vielleicht schon, was machst du dann auf dem Missionsfeld? Genau, ein Wunder Gottes und dazu gleich noch mehr. Also es ist Gott nämlich, der sucht sich nicht die begabten Leute raus, um seine Arbeit zu tun, sondern er begabt die Leute, die er aussucht. Und das kann ich absolut Amen sagen in meinem Leben. Ja, zu unseren Kids, die Petra sendet ganz liebe Grüße, die ist mit der Tamara, mit der zweiten Tochter zu Hause, die hat eine große OP gehabt, die Hüften mussten repariert werden, ohne Prothese zum Glück, also nur operiert und anders, ja. Und deswegen, das war jetzt ganz frisch in Siegen gemacht worden und deswegen sind die noch zu Hause. Und der Jeremy ist auch nicht mit, der hat biblischen Unterricht heute Morgen. Ja, kurz zu der Mission. Wir sind mit einer Mission rausgegangen, die kannten wir gar nicht, als wir in Deutschland waren. Wir sind auf die Klostermühle, falls jemand das etwas sagt. Genau, dort war ich auf so einer Kurzbibelschule und dort habe ich zum ersten Mal von New Tribes Mission gehört. Es kam von Amerika und alles von Amerika kommt, naja, wusste ich erstmal, ist schlecht, ja. Aber der Herr hat in der Zeit auf der Klostermühle aufs Herz gelegt, hey, da gibt es tatsächlich noch Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben oder zumindest nicht in einer Art und Weise, dass sie eine Entscheidung für Jesus treffen können. Und das war ein Schock, weil die Gemeinde ist ja zumindest über 2000 Jahre schon irgendwo da und Missionare wurden schon immer ausgesandt und es gibt immer noch Unerreichte. Und genau, und da hat der Herr uns das aufs Herz gelegt und wir haben begonnen einfach zu beten, wenn Gott möchte, dass wir irgendwo hingehen sollten, dann wären wir bereit dazu. Und in Deutschland gab es aber nicht wirklich eine Missionsorganisation, die spezifisch für solche Leute eben ausgesandt hat. Und da kam New Tribes Mission ins Gespräch. Mittlerweile heißen sie Ethnos 360. Und vielleicht einfach so mal eine Vision von uns als Mission. Was ist das? Wir wünschen uns reifende Gemeinden in jeder Volksgruppe, die ein klares Verständnis der Heilsbotschaft Gottes haben, die die Bibel in ihrer Herzenssprache lesen, die Gott als gehorsame Jünger in geistgeleiteten Gemeinschaften, die von örtlichen Ältesten geführt werden, anbeten und noch ein paar andere Sachen dazu. Aber einfach als Idee. Also wir, als Mission gehen wir zu Stämmen, die eben noch unerreicht sind oder wo weniger als 1% der Menschen gläubig sind und wo wir eine Einladung haben. Dort gehen wir hin, wir lernen ihre Sprache und Kultur, dazu gleich noch ein paar Bilder, wie das bei uns war. Und oft ist es auch so, dass ihre Sprache nie aufgeschrieben wurde. Das heißt, man macht ein Alphabet für ihre Sprache, man bringt ihnen Lesen und Schreiben bei. Warum? Weil die Basis, was wir ihnen bringen, ist nicht, was wir ihnen sagen, sondern wir möchten ihnen, dass ihr Glaube auf das Wort Gottes basiert ist. Und nur auf das Wort Gottes, weil wir kommen, wir gehen, aber das Wort Gottes, das bleibt. Und deswegen ist es wichtig, dass sie auch lesen und schreiben können und eben das Wort Gottes übersetzt bekommen in ihrer Sprache, um das dann auch nachhaltig weiter lesen zu können. Genau, nochmal ganz kurz, dass ihr die Mission ein bisschen kennenlernt. Also wir arbeiten über die Jahre in 425 verschiedenen Volksgruppen. Genau, 96 Neue Testamente wurden schon fertiggestellt, unseres noch nicht, da sind wir noch dran. Und genau, seit 79 Jahren benutzt Gott Menschen wie dich und mich in seinem Dienst. Die Frage, die große Frage jetzt, ist Mission heute noch nötig? Gibt es noch Unerreichte? Dazu einfach ein paar Zahlen. Ich denke, das hilft einfach, dass man, wir sind ja deutsch, ja, Zahlen helfen uns. Wobei, um ehrlich zu sein, diese Zahlen ist nicht, wonach Gott sich richtet. Ja, also er hat bestimmt seine eigene Art und Weise, wie er zählt. Aber er hat gesagt, er hat versprochen, dass von allen Stämmen, allen Sprachen, allen Nationen Menschen im Himmel sein werden. Das ist ein Fakt, das wird so sein. Und wenn das abgeschlossen ist, wenn tatsächlich die Vollzahl der Menschen da ist, dann wird Jesus wiederkommen. Er ist noch nicht wiedergekommen, deswegen ist dieser Auftrag an die Gemeinde auch noch nicht abgeschlossen. Und vielleicht einfach so ein paar Zahlen. Es gibt, jede Website hat irgendwie eine andere Zahl, aber über 7000 Sprachen gibt es, die distinkt, ist das Englisch? Nee, die eigenständige Sprachen sind und 17.900 ethnische Volksgruppen. Und in 704 Sprachen gibt es schon die komplette Bibelübersetzung. 1551 haben das Neue Testament fertiggestellt. Und genau, und über 1600 Sprachen gibt es noch keinen einzigen Bibelvers übersetzt. Und über 6000 Volksgruppen gelten noch als unerreicht, aus unserer Sicht. Nur mal so als eine Zahl. Genau. Die Frage ist, ja, wer soll denn jetzt hingehen, um den Leuten das zu erzählen? Und ich dachte immer, ich bin früher mal groß geworden, dazu braucht man eine besondere Berufung. Ja, als Missionar, das sind so Leute, die haben so einen besonderen Ruf von Gott und irgendwann mal im Traum oder wie auch immer sind Gott erschienen und sagt, okay, ich möchte dich jetzt, dass du jetzt Missionar bist. Und auf der Klostermühle dann, in der Zeit, wo wir dort waren, bin ich auf folgenden Bibelvers gestoßen, der mein Denken komplett verändert hat in diesem. Ich lese ihn euch vor. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Damit seid ihr gemeint, alle, die wiedergeborene Christen sind. Und jetzt kommt, was für einen Übersetzer sehr wichtig ist, ein damit. Damit zeigt ja, warum wir das sind. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Deswegen sind wir errettet worden. Weil Gott durch uns seine Botschaft weitergeben möchte und Menschen hilft, die eben in der Finsternis sind, dass sie zum Licht kommen. Und das ist unsere Grundberufung als Christen, zur Ehre Gottes zu leben und eben seine Tugend zu verkündigen. Das ist die Grundberufung. Dazu braucht man keinen extra Ruf von Gott. Die Frage ist dann immer, wo? Nur wo möchtest du mich gebrauchen, nicht ob. Das andere ist unsere Befähigung. Und das ist mir auch ganz wichtig, am Anfang zu sagen, denn hier heißt es, Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Und das finde ich so cool an einem Christsein. Das Christsein, das echte Christsein, ist nicht wie alle anderen Religionen, dass die Menschen probieren, etwas zu tun, um Gott zu gefallen. etwas zu tun, um dass Gott mit mir zufrieden ist, um mir dann eben das ewige Leben zu geben. Das echte, wahre Christentum geht es nicht darum, was wir für Gott tun, sondern was Gott für uns getan hat. Der Unterschied zu dem Alten Testament, da sollten die Israeliten sollten sich an das Gesetz halten. Das Unterschied ist, in dem Neuen Testament gibt es ja auch Aussagen, Dinge, die wir tun sollen, aber das sind alles Verheißungen. Das ist nicht mehr du sollst, sondern das sind alles Verheißungen, die Gott durch uns tun möchte, wenn wir in der Abhängigkeit von ihm leben. Unsere Aufgabe ist es, am Weinstock zu bleiben. Die Früchte produziert Gott. Und dieses an ihm bleiben, das ist unsere Aufgabe, aber nicht, was produziert wird. Und das finde ich so cool am Christsein. Es kommt nicht darauf an, was ich als Voraussetzung bringe, ob ich nur 2 Brote und 5 Fische habe. Das ist Gott egal. Er kann das ja gebrauchen. Aber das, was ich habe, ich gebe mich ihm hin. Und der zweite Vers, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Grundsatz für uns Christen. Es geht nicht mehr um uns jetzt, es geht darum, was Christus durch uns tun möchte. Und ja, hier nochmal dieser Vers, den ich für mich als wahr und wichtig finde. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Und die Frage ist, wie war das bei uns? Wie ist das denn jetzt praktisch gesehen, wenn Gott einen sagt, okay, das ist jetzt meine Aufgabe, ja, was soll ich denn jetzt morgen tun? Und da gibt es einen Bibelvers, der ist für mich lebensverändernd gewesen und ich hoffe auch für euch. Ich sage euch einfach, wie ich den auf mich umgesetzt habe. Römer 12, Vers 1. Sagt der Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Eine sehr zentrale Bibelstelle in meinem Leben ist mein Christsein reduziert, wenn man so will, auf diesen Bibelvers. Da steckt drin, wie ich meinen Alltag lebe. Und da steht drin, dass unsere Aufgabe ist, uns Gott als ein lebendiges, heiliges Opfer darzugeben. Wie sieht das aus? Ganz praktisch. Man kann sich einen Kreis auf der Erde malen, wo man sich reinkniet. Man kann auch im Bett liegen morgens und aufwachen. Dann ist das Bett eben mein Altar, auf dem ich liege. Und ich selber bin das Opfer und ich gebe für diesen Tag, gebe ich mich dem Herrn hin und sage, heute gebe ich dir meine Hände, meine Füße, meinen Mund, meine Gedanken, meine Augen. Leite du mich, gebrauche du mich heute, wie du willst. Das ist mein Christsein. So lebe ich jeden Tag, mehrmals am Tag, wenn ich dran denke, bete ich dieses Gebet. Denn ich glaube, das ist, was Gott möchte. Und dann, wenn wir ihm wirklich alles geben, dann kann Gott uns füllen. Was ist denn der Unterschied gewesen in der Apostelgeschichte zwischen den Christen, die auf einmal erfüllt von dem Heiligen Geist? Was war denn los auf einmal? Hatten die extra Heiligen Geist gekriegt, was wir anderen Christen nicht so haben? Dass sie plötzlich Mut hatten, wo sie sich vorher versteckt hatten? Und was war das denn? Ich glaube, im Gebet haben sie sich Gott ganz hingegeben. Gott, die sagen, verbieten uns das Sprechen, aber gib du uns die Kraft, wir wollen das tun, was du möchtest. Boom! Und plötzlich konnte Gott bis an die Fingerspitzen, bis an die Zungenspitze, bis an die Fußspitzen alles erfüllen in ihnen und sie sind rausgegangen und hatten Mut und waren nicht mehr so ängstlich wie vorher. Der Heilige Geist hat das gemacht, nachdem die sich ihm komplett geöffnet haben und sich ihm zur Verfügung gestellt haben. Und das ist der Schlüssel, würde ich sagen, in unserem Leben gewesen. Und dann führt ja Gott Schritt für Schritt. Der ist ja groß genug, dass er uns führen kann und Türen auf- und zumachen kann. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Wir sollen uns nur ihm zur Verfügung stellen. So, Mission. Ich werde jetzt was über Mission erzählen, aber Mission ist nicht das Endziel. Mission ist nicht das Endziel, sondern Anbetung Gottes ist das Endziel. Mission ist aber nötig, weil dies noch nicht auf der ganzen Welt geschieht. Und das sieht man ja auf der Offenbarung, wo all diese Gläubigen aus allen Nationen zusammenkommen. Was tun die? Die beten Gott an. Das ist das Endziel. Dafür leben wir als Christen und dafür möchten wir auch andere gewinnen, dass sie hier auf der Erde schon Gott anbeten und nicht einmal vor ihm knien müssen als Richter, sondern vor ihm, ihn anbeten können als ihren Erlöser. Okay, so, jetzt ein bisschen Bilder und ich hoffe, das wird interessant, einfach mal euch mitzunehmen in ein anderes Land. Kurz zurück, 1999 bis 2005 waren wir in der Ausbildung mit New Tribes und es war, ich sage euch gleich vorneweg, es war nicht die Liebe zu den Einheimischen, die uns aufs Missionsfeld hat gehen lassen und uns dort gehalten hat. Denn die Liebe hört auf, nachdem die Leute gleich am zweiten Tag, war es glaube ich nachts um zwei, klopfen die an die Haustür und wollten ein Stück Zeitungspapier haben, weil sie ihre Zigaretten rollen wollten. Da hört die Liebe schon auf, weißt du? Also die Liebe für die Menschen, die hält dich nicht lang auf dem Missionsfeld. Die Treibstoff für unseren Dienst muss unsere Beziehung zu Gott sein. Das ist hier so, das ist dort so, egal wo wir sind. So, und 2006 sind wir hier von der christlichen Versammlung in Manderbach ausgesandt worden. Wart ihr da auch, Peter? Ich weiß gar nicht, wer da war. Doch, ich meine auch, dass ihr dort wart, ja. Und sind dann nach Papua-Neuguinea. So, Papua-Neuguinea ist da unten über Australien. Genau, einfach ein paar Daten, 800 verschiedene Sprachen, über 800, 200 ungefähr gelten noch als unerreicht, obwohl es ein sehr religiöses Land ist, haben viele das Evangelium noch nicht verstanden, nicht gehört in ihrer Muttersprache. Sprachen gibt es Englisch und Tokpisin. Tokpisin ist eine sehr vereinfachte Form von Englisch und Deutsch, das glaubt oder nicht. Die sagen zum Beispiel, beten ist beten, ja, und so ein paar Sachen haben die aus dem Deutschen und sonst ganz viel Englisch. So ein bisschen vereinfacht. Genau. Und viele Anfragen auf Missionare. Also hier mal ein Beispiel. Das ist jetzt Papua-Neuguinea. Wir waren dort in dem oben links, in dem Teil, im nordwestlichen Teil. Und einfach nur von unserer Region, also die Biem ist da so am äußersten Zipfel rechts im Meer, so das ist dieses blaue Kästchen da. Nur von unserer Region dort sind das hier Stämme, die Einladung für Missionare geschickt haben und die seit Jahren, zum Teil seit über 30 Jahren, fragen und auch immer wieder einen Brief schreiben, mit Hand gekritzelt, wer schreiben kann, und fragen, dass Missionare kommen. Es gibt nicht genug Leute, um die zu schicken, aber die Anfrage ist sehr, sehr groß in diesem Land. Es ist nicht wie in Deutschland, wo man Schwierigkeiten hat, überhaupt jemand zu finden, der Interesse hat an dem Evangelium. Nee, das sind Leute, die betteln drum. Genau, und als wir dorthin sind, haben wir durch diese ganze Liste da durchgeguckt und haben dann Besuche gemacht und sind schlussendlich hier auf diese Insel gekommen, eine Insel, die heißt Biem, und das ist ein Vulkan, wie man sehen kann, das ist ungefähr 680 Meter hoch, 2,2 Kilometer so von Außenseite zu Außenseite, und da wohnen über 1600 Leute. Also sehr, sehr eng. Die Insel für so viele Menschen, weil die halt Gartenbau und Fischen. Fischen, das Meer ist groß genug, für Gartenbau reicht es nicht aus. Also es gibt wenige Grundstücksbesitzer und ganz viele, die von den Grundstücksbesitzern abhängig sind, dass er ihnen erlaubt, bei ihnen anzubauen. Und dadurch, dass so viele Leute sind, wird das Land auch immer und immer wieder angebaut. Das kriegt kaum mal ein Jahr mal Pause, wo man nicht angebaut wird. Genau, und um dorthin zu kommen, sind wir dann immer mit so einem Boot gefahren, sind 135 Kilometer. Gibt es genug Geschichten über die Meeresüberfahrt. Aber da wollte ich gar nicht hin. Also das ist unser Team später natürlich, als die Kinder alle schon groß waren. Das waren also Stöpskins, als wir da in den Stamm sind. Und es waren drei verschiedene Ehepaare. So bunt wie die Farben sind, so bunt waren wir auch. Der Brandon ist ein Amerikaner, der in Papua aufgewachsen ist. Wayne ist ein Taiwanese, der in Kanada aufgewachsen ist und in den USA, also drei Staatsbürgerschaften hat. Und es war also bunt gemischt, ich von Rumänien in Deutschland aufgewachsen. Es war sehr interessant. Wir waren uns nicht immer einig in allen Dingen. Wir hatten öfters mal, dass wir uns getroffen haben und über Dinge sprechen mussten und ausdiskutieren mussten. Aber eins haben wir nie gemacht. Wir haben die Herzenseinstellung des anderen Teampartners nie angezweifelt, dass sie wirklich das Beste für die BIM-Arbeit, für die Gemeinde wollten. Und deswegen konnten wir auch durch Dinge durcharbeiten, aber es war nicht immer, dass alles einfach war. Genau. Jetzt nehme ich euch mal mit auf die Insel. Wie ist das, wenn man dorthin zieht? Man hat Kinder, die Kinder müssen in die Schule gehen. Wie sieht das überhaupt aus dort? Die Einheimischen haben uns gesagt, wir haben nicht genug Baumaterial hier, dass ihr euch ein Haus baut, könnt ihr das aus der Stadt mitbringen. Und so haben wir Zeug in der Stadt gekauft, mit einem Schiff dorthin gebracht und haben so ein Haus gebaut mit genau so Zementplatten draußen, so genau als Außenwände mit Blech, Solar, wie man sehen kann, da oben drauf. Und für die Frauen, so sah die Küche aus. Mission heute ist nicht mehr ganz so, wie es früher war. Also es gab Strom, Solarstrom, und deswegen gab es auch einen Kühlschrank, Wir hatten eine kleine Pumpe und einen Wassertank hinten, also hatten wir fließend Wasser, Toilette im Haus, ja. Ist ja früher nicht so gewesen. Genau. Und die Kinder hatten dann Fernschule gemacht, aber es gab kein Internet. Am Anfang hatten wir gar kein Internet. Und die haben dann DVDs. In Englisch gibt es so eine Schule, eine christliche Fernschule, und da haben die sich DVDs angeschaut jeden Tag, und Petra hat sie betreut. Genau, so sah das da ein bisschen aus. Nachdem wir dort eingezogen waren, also einen Tag bevor wir umgezogen sind nach Birm, oder zwei Tage vorher, sagt Petra: Thomas, ich glaube, ich bin schwanger. Das war also gar nicht in unserem Plan drin. Ja? Also wir hatten so einen perfekten Plan. Ja? Und dann sind wir nochmal nach Deutschland gekommen. Der Jeremy ist dann geboren. Wir sind dann wieder zurück und haben dann begonnen, Kultur zu lernen. Und wisst ihr, die Sprache und Kultur bei den Leuten hängt alles sehr eng zusammen. Und man geht in den Garten und am Anfang lernt man so die ganzen Wörter über Süßkartoffeln und sonst was. Und später, je länger man dort ist, desto mehr merkt man, die tun etwas, wenn die ankommen, die tun etwas, bevor die gehen. Was ist das? Das ist die Weltanschauung. Und das, was sie wirklich denken über Geister, über Wachstum und so weiter. Aber das erzählen die uns nicht, weil die sind erstmal, stellt euch mal vor, jetzt würde jemand hier reinkommen und würde euch etwas ganz Neues sagen, ihr solltet etwas ganz anderes glauben. Würdet ihr das machen? Absolut nicht, oder? Also, wer bist du denn, um uns zu sagen, dass ich bis jetzt mein Leben die ganze Zeit was Falsches geglaubt habe? Und natürlich geht man nicht irgendwo hin und sagt den Leuten das so. Das ist nicht, was Jesus getan hat. Man lebt unter ihnen, man erarbeitet sich Glaubwürdigkeit. Man, durch das Zusammenleben, das Zusammenweinen, das Zusammenstudieren, aber auch, indem wir Hilfsdinger mit ihnen gemacht haben, gleich mal ein Foto von einem Brunnen, den wir gebaut haben. Wir haben mit ihnen Sicherheit auf dem Meer, Westen, Schwimmwesten und sowas runtergebracht und medizinisch gemacht. Also medizinisch war definitiv eines der großen Dinge, die uns, sag ich mal, die Herzen der Menschen mehr aufgeschlossen hat. Aber es braucht Zeit. Das schafft man nicht in ein, zwei Monaten. Hier mal so ein Querblick, mal schnell so, was es da so zu essen gibt, von Bootfrucht, Süßkartoffeln, alles Mögliche an Meeresfrüchten und Fischen, Kokosnüsse. Unten das ist, ist kein Tapetenkleister, das ist ein Essen. Das heißt Sago. Und ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal Sago probiert hat. Also zum ersten Mal, als ich das hatte, das ist so heißes Wasser und so eine Stärke wird da reingemixt und dann sieht das wirklich wie Tapetenkleister aus. Die schneiden dann mit so zwei Stöckchen so Happen, sage ich mal, und das, die steckst du dann in den Mund. Und die Hälfte war unten, die andere war noch in meinem Mund und ich kriege keine Luft. Also das war wirklich so kurz davor zu brechen, was natürlich super peinlich gewesen wäre. Die Leute haben sich so Mühe gemacht und ja, also das war am Anfang durchaus ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das ist gar nicht so schlecht. Also die Leute leben dort schon sehr gesund eigentlich, wenn sie Essen haben und wenn es nicht gerade Trockenzeit ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Papua-Neuguinea Bilder gesehen habt. Habt ihr vielleicht das schon mal gesehen? Ja, machen wir schnell wieder zurück. Also das ist die Betelnuss, das ist eine grüne Nuss, die so ein bisschen weißlich innen drin ist. Dann kommt so eine Pfefferschote-Art ist das, was ganz scharf ist. Und Kalk, tatsächlich ein Kalk. Manchmal kaufen die in der Stadt ein, Kalk. Tauchen das da ein, weiß und grün, und das gibt dann dieses Rote, und das kauen die, und das ist wie ein starker Kaffee, wenn man zu viel davon hat, da kann man high werden, so eine leichte Droge, und die spucken das überall hin, und naja, das ist so sehr typisch für Papua-Neuguinea. Genau, und dann sind wir dort mit ihnen gewesen, wir haben mit ihnen gearbeitet, hier haben sie ein Kanu gebaut, innen drin die Fransen alle abgebrannt, haben probiert mehr zu lernen, Schweineschlachten. Das ist für uns Deutsche gar nicht so einfach gewesen, weil die haben die Schweine dort nicht umgebracht. Sie wurden verbrannt. Und wo du denkst, ach, und als Christ noch, ja, und im Blut ersticktes und so weiter. Aber wir waren nicht dorthin gegangen als Polizisten. Ich mache mal weiter. Wir waren nicht dorthin gegangen als Polizisten, um ihnen zu sagen, wie sie alles besser machen sollten. Wir waren dorthin gegangen, um ihnen die Botschaft von Jesus zu verkündigen. Und erst wenn sie das verstanden haben, erst wenn sie innen drin eine Beziehung zu Gott haben, dann würden sie auch die anderen Sachen verstehen. Und so war es für uns manchmal gar nicht so einfach, mit manchen Dingen erstmal zu warten und zurückzuhalten. Genau. Es gab dort eine Kirche, eine katholische Kirche, aber je länger wir dort waren, also als wir am Anfang hin sind, konnte uns keiner das Evangelium erklären in der Kirche. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann gehen wir dorthin, um es zu erklären. Wir waren jetzt gar nicht so, es ist nicht eine Denomination. Unsere Organisation ist nicht so, dass wir eine freie Gemeinde, evangelisch-freikirchlich sind oder irgendetwas sind. Wir sind einfach eine Organisation, die das Wort Gottes übersetzt und auch unterrichtet. Und wir hatten gehofft, dass die Leute halt das Evangelium verstehen. Aber in der Kirche selber, die war erstmal so ein bisschen auf Abstand am Anfang, als wir da waren. Und je länger wir aber mit ihnen gelebt haben, haben wir festgestellt, es war nur eine äußerliche Sache. Äußerlich glauben sie an Gott, aber die waren ganz geschickt in dem Synkretismus, heißt das, dass die Dinge zusammenbringen. Zum Beispiel, die sagen, der Mensch, der hat drei Teile, Leib, Seele und Geist. So, dann haben wir sie gefragt, ja, was passiert denn, wenn ein Mensch stirbt? Ja, dann geht seine Seele geht zurück zu Gott oder halt eben in die Hölle. Sein Leib wird begraben, aber der Geist, der bleibt auf Birm. Der ist in dem Bachlauf von dem Saglub-Clan und der ist dort. Und wir gucken auch immer, wenn jemand von dem Clan stirbt, dass wir dem auch irgendwie was zu essen und was zum Anziehen und sowas bereitstellen, damit es dem gut geht dort. Also die haben ihren Geisterglauben mit dem biblischen Glauben irgendwie geschafft zusammenzubringen. Interessant. Genau, und dann gibt es immer wieder so kulturelle Ereignisse, wo dann immer mehr rauskommt, wie tatsächlich ihr Glaube ist. Hier sind junge Mädels, die eingeführt werden ins Frausein und was da für Sachen gelaufen sind im Hintergrund. Hier ist ein Häuptlingssohn, der ja als Häuptling initiiert wird und der dann seine, weiß nicht, 50 Jungs hatte, die mit ihm zusammen seine Unterstützer sind. Und für Rotes für wahr und Schwarzes für falsch. Und wir haben gar nicht alles verstanden, was sie da gemacht haben. Das zeigt uns, dass ihr wirklicher Glaube ein anderer war, wie das katholische Äußere vielleicht den Anschein hatte. Und hier, das ist eine lange Geschichte mit einem Hund, aber was ich hier erzählen möchte, dass dieses Moos, was da drauf wächst, das kratzen die sich ab, wenn die zum Beispiel zum Fußballturnier gehen. Und damit wird dann ein Tee gemacht, kommt auch Salzwasser rein, bestimmte Pflanzen, und die trinken das und die glauben, dass dann die Kraft dieses Hundes, einer Sage von Biem, auf sie übergeht, und dann gehen die und dann gewinnen sie das Turnier. Und tatsächlich haben sie auch Turniere gewonnen und der Glaube wurde damit einfach nur gestärkt. Ja, jetzt leben wir unter ihnen. Wir sehen Dinge, die dem biblischen Glauben natürlich widersprechen. Und wie kriegen wir aber jetzt ihre Herzen, dass sie tatsächlich auch kommen, um zum Unterricht zu kommen? Und medizinische Hilfe war eine so eine Sache, die unheimlich viel geholfen hat. Einfach mal eine Zahl hier. In Papua-Neuguinea ist ein Arzt pro 17.000 Einwohner. Damit ist jetzt ein Augenarzt gemeint oder auch ein anderer Arzt. Also in Deutschland ist es 1 zu ungefähr 230. Könnt ihr euch vorstellen, auf der Insel gab es keinen Arzt. Und Kindersterblichkeit dort war sehr hoch. Die hätten, viele Kinder wären auch gestorben in der Zeit, wo wir da waren, wenn Petra, die ist ja Krankenschwester, da nicht dazu gerufen worden wäre. Zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, muss die Mutter, ich mache das mal weg, muss die Mutter alles machen. Die muss die Plazenta vergraben, es wird so ein kleines Häuschen gebaut, sie ist auf der Erde und sie muss das Kind gebären. Sie muss dann selber Nabelschnur und alles machen und das begraben. Was das etwas erschwert, ist ihre Kultur. Eine Frau, nachdem sie geboren hat, bekommt sie einen Salzwassertrink, damit der Geburtskanal durchgespült wird. Okay, da haben sie irgendwas noch nicht verstanden. Ja, Peter hat sich Mühe gegeben, ihnen zu erklären, dass die Straße und die Straße sind unterschiedlich. Ja. Aber das wussten die nicht, das ist einfach ihre Kultur. Und dann waren die Frauen oft so geschwächt. Und dann liegt die Frau da und das Kind liegt da und sie kommen und klopfen bei unsere Tür und sagen, Peter, kannst du kommen? Die dürfen das Kind nicht anfassen, die Frau nicht anfassen, die sind unrein. Ja? Und da war die weiße Frau, die durfte das dann machen. War spannend. Genau, und dann durch verschiedene Sachen, Brunnenprojekt, aber vor allen Dingen am Ende durch die Lese- und Schreibklasse. Da ist schlussendlich, wo wir unsere Rolle als die dummen Weißen, die kommen und bei uns leben und noch nicht mal richtig hacken können, die keine Fische fangen können und die ständig nur irgendwelche Fragen stellen über unsere Kultur und über die Sprache. Wo wir unsere Rolle als Lernende gewechselt haben zu Lehrern. Da erst haben die richtig verstanden, dass wir ihnen etwas bringen, was sie nicht haben, und sie haben großes Vertrauen zu uns gewonnen. Und wir hatten dann, wie gesagt, alphabetisiert und hatten dann Lese- und Schreibklasse für die. Und genau, dann mit Bibelübersetzung kommt dann mit rein, weil wir wollten ja bald anfangen zu unterrichten und wir haben gesagt, wir werden nichts unterrichten, wo wir nicht die Bibelstellen vorher auch ins Einheimische übersetzt haben. damit sie das nachlesen können, zumindest die, die schon lesen konnten. Und ich habe euch mal einen Bibelvers mitgebracht, damit ihr mal hört, wie sich das anhört. Miem mun mundigo tre, niau la mun labe unare kat kad. Niau pidimiko usemo di tag, kana miem mun mundigo tre ko, piu butuange rei ballu lodi. Be piu mikoroen re, god en betamot dabedi di kurmaki Jesus, i bandi be yulak di. God juda en betamot i bandi nok, be en betamot arngadi be. Für uns, Kauderwelsch. Für sie, Herzenssprache. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, nicht die Missionare, nicht wie gut ich predigen kann. Gar nicht, das ist die Botschaft. Was ist das Evangelium? Das ist Jesus Christus. Genau. Und so hatten wir alles vorbereitet und dann schlussendlich in 2012 haben wir mit dem chronologischen Unterricht begonnen und haben erstmal im Alten Testament, es hat 49 Lektionen gegeben, bevor wir überhaupt von Jesu Tod und Auferstehung gesprochen haben. Und sind durchgegangen, also die mussten erstmal verstehen, dass es gibt nicht nur BM und dann WeWork, Papua Neuguinea. Es gibt eine ganz große Welt und viele Dinge, die wir ihnen da erzählt haben, das war für die so, wow, zum ersten Mal zum Teil gehört. Genau, und haben dann auch immer, nachdem wir die biblischen Geschichten erzählt haben, es auch ein bisschen nachgespielt, manche Sachen, die wichtigsten Botschaften, gerade das Opfer vom Isaak, das Lamm, das Blut. Ja, ich habe so ein Schäfchen gebastelt aus Holz, habe so ein Kissen auseinandergenommen und so Watte da dran geklebt und habe dann immer einen Ballon unten drunten dran gemacht und haben das Schäfchen geschlachtet und gefärbtes Wasser kam raus, das Blut. Das ist so ein wichtiger Teil in der Bibel, die mussten das verstehen. Und so wurden die wichtigsten Prophezeiungen, die wichtigsten Bibelstellen im Alten Testament, haben wir alles mit denen durchgenommen, bevor wir dann ins Neue Testament kamen und haben natürlich durch diese ganzen Geschichten, überall, wo wir wussten, da ist was Kulturelles, was dem Biblischen entgegensteht, das haben wir natürlich auch angesprochen in dieser Zeit und haben ihnen gesagt, die müssen sich jetzt halt entscheiden, ob sie weiter das glauben, was ihnen gesagt worden ist, dass die erste Sünde war, dass Adam mit der Eva geschlafen hat, oder ob Gott ihnen gesagt hat, sie sollen Kinder gebären und dass diese Frucht, da die sie gegessen haben, eine echte Frucht war. Es war ungehorsam Gott gegenüber. Die mussten sich jetzt entscheiden, ob sie immer noch das glauben, was sie vorher gedacht haben, oder das, was die Bibel tatsächlich lehrt. Und so sind wir durchgegangen bis zur Kreuzigung. Ja, hier mal ein Foto von dem Blut wieder, das, wo Jesu Blut, und da ist bei vielen, sind da die Augen zum ersten Mal aufgegangen. Das Lamm Gottes, was die Schuld der Welt trägt. Und dann hat es Sinn gemacht. Wisst ihr, das Evangelium ist eine Antwort auf eine Frage. Man darf nicht mit Leuten, die nichts mit der Bibel bekannt sind, vom Kreuz anfangen, von Jesus anfangen. Jesus ist die Medizin auf eine Krankheit. Wer von euch wird sich eine Tablette einnehmen, ohne einen Grund zu sehen, dass du vielleicht krank bist? Gerade noch nicht so eine heftige Tablette, die erfordert, dass ich mein komplettes Denken ändere. Deswegen ist Jesus eine Antwort und deswegen war es so wichtig, diese Grundsteine zu legen. Und genau. Und dann ist 2013 tatsächlich eine Gemeinde entstanden, dort auf BM mit wiedergeborenen Christen. Aber natürlich war das auch eine gemischte Gruppe. Da waren von diesen Ackerböden alle vier dabei. Manche, die sind gekommen, sind dann weg, wollten nichts mehr mit zu tun haben. Manche waren am Anfang begeistert dabei. Und dann, als die Verfolgung begann, das sind tatsächlich viele von den jungen Leuten, die gläubig geworden sind, waren vorher Drogenabhängige und so weiter. Ihnen wurde das Recht, Garten anzubauen, entzogen. Die haben Hunger gelitten. Die wurden aus dem Familienerbe rausgetan. Wurde verschiedene Sachen an Verfolgung. Da sind einige dann auch wieder weggeblieben. Aber am Ende ist tatsächlich eine Gemeinde entstanden und wie schon im 2. Korinther 5, 17 bis 18 steht, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Aber das neue Leben von diesen Menschen ist im ganz anderen Kontext. Die haben Familie nie gelebt, so wie wir das kennen. Mann und Frau, die lieben sich nicht. Kennen die nicht. Ein Biermann hat seiner Frau noch nie gesagt, ich hab dich lieb. Ja, die bekommen Kinder, aber die haben sich nicht lieb. Und jetzt bist du ein neuer Mensch, jetzt musst du Familie neu denken, Ehe musst du neu denken Und ich erzähle gerne die Geschichte von der ersten Familienklasse, als wir ihnen gesagt haben, den Männern, hey, es ist wichtig, dass ihr euren Frauen sagt, dass ihr sie lieb habt. Ich sagte, ne, niemals. Das würde ich doch nicht machen. Ich sagte, doch, es ist wichtig. Und dann haben wir über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie man einer Frau sagen könnte, dass man sie lieb hat. Und ihre Aufgabe für die Woche war, dass sie das mal machen sollten. Einige der Männer haben es nicht gemacht. Am lustigsten fand ich den Raimund. Und der hatte sich dann beim Abendessen, war dunkel, ja, das Lagerfeuer ein bisschen, hat sich den Mund so richtig vollgestopft mit Süßkartoffeln und hat seiner Frau gesagt, das Essen schmeckt gut, das hast du gut gekocht. Also wir würden das nicht als Liebeserklärung bezeichnen, oder? Für die Frau, die Reaktion der Frau, die hat das zum ersten Mal aus seinem Mund gehört, ja, und die ist aufgestanden und hat einen Holzscheit gesucht, was sie ihm an den Kopf werfen könnte. Weil die hat gedacht, sie würde sie hier über sich lustig machen. Und was macht der gute Raimund? Nein, 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 die Missionare haben mir gesagt, ich soll das machen. Ja, ja, also aller Anfang ist schwer. Aber man kann sich das vorstellen. Das ist so wie wenn du jetzt zum ersten Mal durch den Dschungel gehst und die erste Gruppe mit ihrer Machete grob einen Weg da reinhaut. Die leben in einer Kultur und jetzt plötzlich werden sie Christen und gucken ihre Kultur mit ganz anderen Augen an. Und da braucht man ganz viel Geduld. Vor allen Dingen, was man nicht braucht, ist, dass ein weißer Missionar kommt und sagt, hier, das ist falsch, da sollst du nicht mehr mitmachen und das ist auch schlecht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Der Heilige Geist macht das. Und für uns die Geduld zu haben, dass der Heilige Geist das zu seiner Zeit anspricht und sie selber dann zum Schluss kommen, aha, das ist eigentlich gar nicht gut, weil das, guck mal, ich gehe zum Medizinmann und eigentlich habe ich zu Gott gebetet, er soll mich heilen, aber er hat es nicht getan. Vielleicht hat er einen Grund dafür. Es ist nicht richtig, dass ich dann auf die andere Seite gehe und probiere, von der anderen Seite Hilfe zu kriegen, nur damit ich jetzt endlich gesund werde. Aber da mussten die selber drauf kommen. Das durften wir ihnen nicht sagen, sonst wäre das so ein bisschen von uns nur angenommen. Ja, es war spannend. 95% der Arbeit war Jüngerschaft. Und möchte jetzt gar nicht mehr eine Zeit her. Oha, ja, ich muss doch zu Max kommen. Die Grundlage, was mir wichtig ist, die Grundlage von allem ist, dass das Wort Gottes das Fundament war von allem, was wir unterrichtet haben. Und weil das Wort Gottes war, deswegen sind wir jetzt hier in Deutschland, wir sind jetzt 3 Jahre hier in Deutschland und die Gemeinde ist dort selbstständig, die haben dort Älteste und die basieren ihren Glauben auf das Wort Gottes, nicht auf uns Missionare. Wenn es an uns gelegen hätte, dann würde jetzt die Gemeinde nicht mehr da sein, weil es gibt Verfolgung. Und die Gemeinde wäre nicht mehr da. Und ja, Taufe haben wir auch durchgeführt, hat eine Weile gedauert, einfach weil die erst ein falsches Verständnis haben. Und vielleicht hier nochmal kurzes, interessantes Abendmahl auf BM. Jetzt komme ich von einer, sag ich mal, Brüdergemeinde, da muss der Wein am besten noch in einem Kelch sein, ja, wo ein Kelch rumgeht. Und Brot, natürlich Brot, steht ja auch so in der Bibel drin. Was macht man, wenn es kein Brot gibt und auch kein Wein? Wenn die Leute überhaupt keine Weintrauben kennen und auch keinen Weizen anbauen? Dürfen die überhaupt Abendmahl feiern? Ja, ist eine gute Frage. Muss man sich mit beschäftigen. Und bei uns haben wir dann entschieden, es ist wichtig, dass die Symbole damals erklärt werden, aber es ist noch wichtiger, dass die Leute sich auch an Jesus erinnern und dass es eben was haben. Sie haben das dann mit Kokosnuss und auch Kokosnusssaft, nicht Kokosnussmilch, die wird aus dem Festen da rausgepresst. Und der Saft da drin, der ist richtig lecker, wenn man eine Kokosnuss frisch pflückt. Nicht die, die bei uns im Geschäft sind, da schmeckt das nicht. Und das Witzige war, beim allerersten Mal Abendmahl feiern, drehte sich ein alter Mann um und sagte, Thomas, ist das in Ordnung, wenn ich nur von dem Saft nehme? Und ich denke, hat irgendwas falsch verstanden? Ja, warum denn? Ich habe nur noch 2 Zähne und die wackeln schon. Konnte die Kokosnuss nicht kauen. Er sagt, okay, das nächste Mal müssen wir irgendwie was anderes als Brotersatz nehmen. Ja, am Ende zu unserer Arbeit, und dann komme ich ja noch zu Max. Er ist würdig. Wisst ihr was? Das Leben dort unten am Anfang waren so die äußerlichen Sachen, der Sago und vielleicht die Angst vor Schlangen und sowas. Aber da gewöhnt man sich so schnell dran. Das war nicht das Problem. Das Problem war, die Kinder, also das wurde dann schlussendlich ihr Zuhause, aber ihre Oma und Opa, die waren hier in Deutschland. Für uns, Petra und mich, war das unser Zuhause hier in Deutschland. Ja, da, wo wir uns eigentlich wohlgefühlt haben, wir haben jahrelang mit keinem von den Einheimischen über Christus sprechen können. Wir mussten ja erst ihre Sprache lernen. Diese, sag ich mal, diese, nur als Missionare, zwei, je nachdem, manchmal waren wir alle drei Ehepaare zusammen auf der Insel, manchmal war jemand auf Heimataufenthalt. Es war nicht immer einfach, aber die Frage ist am Ende, war es das wert? Ich weiß nicht, ob mein Einsatz es wert war, aber der Herr, für den wir unterwegs waren, er ist es wert. Er ist würdig und er ist es wert, dass er unseren letzten Lebenshauch, unsere letzte Lebenskraft, besonders unsere Jugendkraft, dass wir sie ganz ihm zur Verfügung stellen. Er ist es absolut wert. Und würde ich es nochmal machen? Absolut. Absolut nochmal. Okay, jetzt nochmal zu unserem Max, weil das ist ja, was uns noch am meisten verbindet. Und mir ist wichtig, dass ihr ein bisschen von seiner Geschichte hört. Also Max ist oben rechts der junge Mann, da hat er noch beide Arme. Der Hintergrund von Max, muss ich euch sagen, das ist ein ziemlich wilder Bursche gewesen. Der war Teil von einer Gang, der hat schon viel eingebrochen und Sachen getan. Der Willi da unten, der war auch einer in der Gang, der ist irgendwann mal uns gekommen, um Zement zu machen, zu helfen auf der Missionsstation und ist seitdem ein Arbeiter geworden. Und in 2017, 18, da ist der Willi gläubig geworden. Auf der Station, da waren wir von BM schon ausgezogen und hatten so ein Bibelstudium gemacht, da ist der Willi gläubig geworden und wir brauchten einen neuen Arbeiter und er holt den Max. Später erst haben wir dann die Geschichte von dem Max gehört, was das für einer war. Selbst als er noch bei uns gearbeitet hat, auf der Missionsstation, hat Rasen gemäht und verschiedene Sachen gemacht, da hat er noch einem jungen Mann, der seine Schwägerin vergewaltigt hatte, die beide Achillessehnen durchtrennt mit einem Messer, damit die Polizei ihn halten konnte. Man muss den Kontext verstehen. Ja, also das ist Max. Er kommt von einem rauen Hintergrund, wo vieles einfach durch Muskelkraft geklärt wird. Und lebt in einem in Hütten, gibt's also wo keine Christen sind. Er ist dann gläubig, Max selber ist auch gläubig geworden. Und ja, dort hat er gelebt. Und dann ist er als Christ, als er dann Christ geworden ist, hat er so wie so ein kleines Kind eigentlich Hunger gehabt, mehr von dem Wort Gottes zu hören. Aber er lebte immer noch in dem Kontext dort in dieser Hüttensammlung da in Rewak, in der Stadt. Und seine Freunde, die waren alle noch da, die haben ihn immer wieder gerufen, dass er mitgeht, dass sie trinken am Wochenende, dass sie Zeug anstellen. Er hat nicht mehr mitgemacht, hatte zumindest uns gesagt, so, dass er geklaut hätte, aber der ist trotzdem noch mit der Truppe so dabei gewesen. Und er wollte davon loskommen und wusste nicht wie. Ja, und dann kam dieser Tag, wo er einen Ast, so ein großer Ast, der hing so über unseren Zaun drüber. Wir haben so einen Sicherheitszaun mit so Zacken dran, weil es sehr viel eingebrochen wurde, auch bei uns auf Station. Und seit dieser Zaun da ist, gab es eigentlich, bis auf zwei Leute, die reinkommen, eigentlich keine Einbrüche mehr. Naja, und dieser Ast hing rüber und tief genug, dass sich jemand dran hochhangeln konnte. Und er sollte den jetzt abschneiden. Und dann passierte der Unfall. Er hat scheinbar Höhenangst gehabt und hat es trotzdem probiert. Und ihm ist schwarz vor Augen geworden, als dieser Ast dann brach und hochschnellte. Und er fiel runter und hat sich schwerst verletzt an seinem Arm. Was dann? Okay, schwer verletzt an seinem Arm, genau. Der wurde dann den Tag später, die haben nämlich keine Blutbank dort im Krankenhaus. Das heißt, wir mussten in der Reihe anstehen, um Blut zu spenden. Und als sie genug da hatten, da erst wurde die Operation durchgeführt, aber da war es schon lange zu spät und der Arm wurde amputiert. Interessant in Papua-Neuguinea, sein Arm wurde eingepackt, in sein Dorf gebracht. Sein Papa wurde gesagt, dass Max seinen Arm verloren hat und dann haben sie seinen Arm im Dorf begraben. Das ist eine andere Kultur, ja, also verschiedene Dinge. Aber interessant war, wie Gott den Max auf diese schwere Lebensveränderung vorbereitet hat. Und zwar hatten wir an dem Tag vorher unser Bibelstudium. Und da haben wir über Maria und Martha gesprochen. Und nur mal kurz den Punkt, was dem Max so hängen geblieben war. Und zwar war das so, Lazarus war krank, seine zwei Schwestern schicken Leute hinter Jesus her, der war weggegangen, weil die Juden ihn umbringen wollten, und sagen ihm, hey, der Lazarus, dein Freund, den du lieb hast, der ist krank. Sie gingen schwer davon aus, dass Jesus jetzt kommt und ihn heilt, weil es war sein Freund. Und sie hatten auch noch nie erlebt, dass jemand in Jesu Gegenwart gestorben ist. Also sie gingen schwer davon aus, dass er wahrscheinlich kommen würde, warteten und warteten und warteten und merkten, wie er immer schwerer atmete. Und dann stirbt er. Die Enttäuschung kann man sich vorstellen, Maria und Martha, sehr groß. Aber Die Geschichte geht ja erstmal auf die Seite mit Jesus. Und Jesus hört das, Ende von Vers 3, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen, sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Und als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Wow, okay, wunderbar, ich habe sie lieb, deswegen warte ich erstmal, bis er stirbt, bis er mal 4 Tage im Grab liegt und so richtig stinkt und dann gehe ich. Wisst ihr, Jesus kommt nie zu spät. Das war der Punkt, den wir bei dieser Lektion gemacht haben. Wir sind nur so weit gegangen und nächste Woche sollten wir den Rest der Geschichte hören. Und den Punkt, den wir gemacht haben, war, Gott hat immer einen Plan in allem, was er tut und er verfolgt immer einen Zweck. Er kommt nie zu spät. Und die haben alle sehr aufmerksam zugehört. Und als der Unfall passiert ist und als er da lag und Salome und Peter waren die Ersten dann da unten, haben ihn probiert, das Bluten irgendwie zu stoppen. Und dann wir kamen da alle angelaufen, haben ihn zum Stuhl da aus diesem Gebüsch da rausgeholt. Der war auf die andere Seite vom Zaun gefallen und ins Auto irgendwie transportiert. Und die ganze Zeit hat er gesagt, ich werf euch nichts vor. In Papua-Neuguinea, wenn sowas passiert, die Mission, da wird eine Riesentraube an Menschen kommen, die werden unser Tor einrennen, die werden von uns fordern, dass wir Tausende und Tausende Euros bezahlen. Das ist so in Papua-Neuguinea. Und der Max hat gesagt, ihr braucht euch keine Angst zu machen, Gott hat einen Plan und ich werde meiner Familie sagen, dass ihr nicht schuld seid, es war meine Schuld und ich glaube, dass Jesus einen Plan hat. Wenn er möchte, dass ich sterbe, bin ich bereit zu sterben, wenn er möchte, dass ich lebe, werde ich leben. Und das hat er immer wieder wiederholt, im Auto, durch die Schlaglöcher bis zum Krankenhaus. Katastrophe, was der Schmerzen durchgemacht hat. Aber immer zwischen diesen Schmerzensstöhnen, wenn er hat gesagt, ich vertraue Gott, er hat einen Plan. Das war ihm hängen geblieben. Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen und wurde bereits nach einer Woche dann entlassen. Hier mal ein Foto später, das war natürlich nicht nach einer Woche. Und wir haben ihn zurückgefahren und er sagte, heute ist doch Montag. Ich möchte gerne wissen, wie die Geschichte zu Ende geht von dem Lazarus. Seine Frau, seine Kinder, sein Gepäck habe ich bei ihm im Haus gelassen und er wollte mit auf die Station. Er wollte wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und Gott hat diesen Unfall in seinem Leben benutzt, dass er jetzt keinen Grund mehr hatte, mit seinen Kumpels da mitgehen zu müssen. Er konnte jetzt mit gutem Gewissen zu Hause bleiben und er hat gesagt, ich wollte einfach zu Hause bleiben und ich habe jetzt angefangen, die Bibel zu lesen. Und er liebt die Bibel jetzt, weil jetzt mit seiner Behinderung geht es ihm besser als vorher in seinem Glauben. Und deswegen sagt er, ich würde das auch nicht nochmal rückgängig machen wollen. Was für ein Zeugnis. Genau, und dann eine Woche vor seinem Unfall kommt ein neuer Missionar nach Papua-Neuguinea, ein Schweizer, der Prothesen herstellt. Wow, und genau, und der hörte das dann und er sagte, mein Werkzeug, das kommt alles, aber ich möchte gerne, dass Max mein Patient Null ist. Wenn meine Werkstatt fertig ist, soll er der erste Patient sein, wo ich meine Werkzeuge ausprobiere. Und das war der erste Arm, den er für den Max gemacht hat. Und genau, und dieser Arm, der hatte dann Probleme, das war so sehr grob gebaut. Genau, und es gab Schwierigkeiten und dann... Genau, mit Flo kommt die Geschichte und wir kriegen aus der Schweiz so diesen braunen Arm da bestellt. Ja, der ist sogar braun. Wir hatten zu Hause noch Fotos gemacht, wo jedes von unseren Kindern ein Foto dem Max schon mal die Hand geschüttelt hat. Ja, und haben ihm dann die Fotos gezeigt, nachdem er diesen Arm gekriegt hat. Wir kamen in Papua-Neuguinea an und wussten nicht, wie wir diesen Arm hoch zu dem Arzt kriegen sollten im Hochland, weil unser Flug verspätet war. Da war ein 3 Geschwister, die kamen gerade, um ihren Bruder in Papua-Neuguinea im Hochland zu besuchen. Und wir waren einen Tag verspätet und sie waren dann mit uns zusammen im Flugzeug. Und ich fragte sie, könntet ihr vielleicht den Arm mitnehmen? Ja, total gerne. Und hatte Gott einen Weg für den Arm geschaffen, dass er hochkam ins Hochland. Genau, Max hatte ein neues Baby, als wir ankamen. Der lebt dort, das ist ein sehr lustiger Kerl. Der Max, bis heute, er arbeitet sehr gerne mit dem neuen Arm, jetzt nochmal besser. Er hat sich auch Vorrichtungen gebaut, wie er eine Motorsense benutzen kann. Und er ist sehr kreativ, sehr lustig mit dem Willi hier zusammen. Und einfach von ihm auch ein herzliches Dankeschön für eure Unterstützung, was ihr dazu beigetragen habt, dass er eben jetzt diesen Arm hat und eben diesen anderen Arm auch nochmal repariert bekommen hat. Und unten rechts, links da, das ist dieser mit dem roten Daumen. Das war der Ben, der hat in Kiel, er geht auf eine Universität, arbeitet im 3D-Druck und sein Professor hat gesagt, ja, kannst du hier machen, mach dir mal eine neue Hand. Dann haben sie mit dem 3D-Drucker noch eine neue Hand gedruckt und das ist unser Gott, ja, also wie dann alles zusammenpasst. Auf jeden Fall hattet ihr einen Teil daran und ich werde jetzt im Mai wieder zurückgehen nach Papua für einen Monat auf die Insel, die Ältesten zu ermutigen. Einer der Ältesten hat scheinbar, ist wieder zurückgefallen in Marihuana und hat das wohl jetzt ein zweites Mal mitgenommen auf die Insel und verkauft. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Ja, und mal gucken. Also es wird spannend werden. Mit jemand aus Manderbach werde ich im Mai für den Monat wieder zurückfliegen, um die Gemeinde zu besuchen. Könnt ihr gerne mit für beten. Und ich werde dem Max auch Grüße von euch bestellen, wenn ich das darf. Ja, und genau. Soweit einmal von meiner Seite. Ich bin über Zeit. Das ist schon 5 nach. Aber wenn ihr noch Fragen habt, wir sind auch nachher noch hier, könnt ihr gerne stellen. Vielen Dank.